Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 26. Juni 2026. Alex Reichmuth und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und das ist das wesentliche Wort. Ihr müsst abonnieren, wenn ihr diese Art von Journalismus wollt. Weiterhin konsumieren, unterstützen, fördern, ertragen oder euch auch unterhalten wollt. Jetzt ein Abo mit dem Nebelspalter. Und wenn das nicht in Frage kommt, aus welchen Gründen auch immer, auch gut. Es gibt die Möglichkeit, uns zu unterstützen mit sogenannten Unterstützungsbeiträgen. Am Schluss der Shownotes sehen wir, wie das geht. Da auch da, jeder Betrag ist herzlich willkommen. Gut, gehen wir zu der Aktualität. Venezuela, ist ein Erdbeben passiert diese Woche. Alex, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, also die Lage ist nach wie vor verheerend in Venezuela. Also bestätigt sind bis jetzt 235 Tote. Das ist jetzt so am Mittag. Aber man muss natürlich befürchten, dass das weitaus mehr sind, als wenn man schon die Bilder sieht mit den vielen zusammengestürzten riesigen Gebäuden. Also da muss man vermuten, dass es Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Opfer gibt. Und auch die Schweiz hilft jetzt da. Die sind da mit 80 Rettungskräfte jetzt auf Venezuela geflogen. Sie haben 18 Tonnen Material dabei und es sind auch 8 Schweizer Suchhunde im Einsatz.
Genau, jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, wieso Erdbeben, wenn es viele Tote gibt. Und ja gut, man muss jetzt aufpassen, es ist noch relativ früh, aber sind da Behörden zu kritisieren? Hat es mit schlechter Vorbereitung zu tun? Hätte man es anders können machen? Ist Venezuela ein Land, wo gar nie Erdbeben vorgekommen sind? Und deshalb die Überraschung gross. Wie ist da einzuschätzen? Hat sich der Mensch da richtig vorbereitet oder nicht?
Ja, also man kann natürlich allgemein sehen, dass bei Katastrophen, also nicht nur Erdbeben, sondern auch Naturkatastrophen, also irgendwie, also Überschwemmungen oder so, oder Hurricanes, dass immer natürlich Länder, wo die Leute arm sind, dass es die viel, viel mehr trifft. Also dass es in reichen Ländern gibt, ein vergleichsweise grosses Erdbeben, wahrscheinlich nicht ein Bruchteil von diesen Opfern geführt hat. Und man muss natürlich wissen, dass Venezuela in den letzten Jahren sozialistisch geführt worden ist, ist wirtschaftlich am Boden. Die Leute haben nichts mehr und haben dann natürlich wahrscheinlich auch nicht die nötigen Ressourcen, um anständige Gebäude auf die Welt zu stellen. Und das ist es wahrscheinlich schon auch die Folge, die Katastrophe, dass eben ein wirtschaftlich armes Land ist.
Genau, und das muss man wirklich noch einmal betonen und wiederholen, wie sehr viele Leute sich dessen einfach nicht bewusst sind. Wohlstand und Katastrophenhilfe hängen unglaublich eng zusammen. Wenn in Japan, das ist ein Land, das sehr viele Erdbeben kennt, so etwas passiert, ist man normalerweise, wenn es nicht gerade ein Tsunami ist, gehen wir zu, aber normalerweise sehr gut vorbereitet und es gibt fast keine Tote. Das Gleiche ist in Kalifornien, wo auch immer wieder Erdbeben hat. Anfang des 20. Jahrhunderts hat es ein ganz schlimmes Erdbeben gegeben, in San Francisco, mit wahnsinnig vielen Toten. Aber das war auch noch nicht ein Land, das so reich war, oder besser gesagt, so gut vorbereitet war. Und alle die Leute, die das Gefühl haben, wir reden jetzt hier auch über den Klimawandel, oder alle Leute, die das Gefühl haben, ja, zuerst müssen wir mal den Klimawandel bekämpfen und nachher, zu welchem Preis wir das machen, ist egal. Wohlstand haben wir schon. Denen muss man immer sagen, nein, der Wohlstand ist die erste Voraussetzung, dass man sich kann mit dem Klimawandel arrangieren kann, dass man kann mögliche Katastrophen, die es durchaus kann geben kann, wegen dem Klimawandel kann bewältigen. Und dafür das steht Venezuela ganz sicher, nachdem, wie du gesagt hast, ja, Schreckensregime, wo das Land verarmt hat und wo einfach dazu geführt hat, dass jetzt wahrscheinlich ja deswegen viele Leute müssen sterben. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Philipp Bregi, das ist der Präsident von der Mitte-Partei, ein Oberwalliser, auf jeden Fall ein Konservativer, ein katholisch-Konservativer, der hat doch sehr interessante Sachen gesagt in der Zürich-Zeitung, Alex.
Genau, also es ist so ein Rundum-Interview, es sind da ganz Haufen Sachen angesprochen worden, also zum Beispiel eine Fusion mit der BDP richtig war, ist dann die Frage natürlich wegen der Individualbesteuerung, wo sie nach wie vor eine Initiative haben, die dann kommt, und dann so ein bisschen ist es dann noch um die AKW-Debatte gewesen, wo ja die Mitte total verrissen war, einmal mehr, aber ich glaube, der wichtigste Teil und der spannendste Teil ist dann der, wo es darum geht, wie ist es mit der EU-Vertrag, also der Rahmenvertrag, oder eben bilaterale 3, wie sie ja genannt werden. Und das ist interessant, wie er da geantwortet hat. Also er ist da von der Interviewer Vadergrad gefragt worden, sind Sie für die neuen EU-Verträge? Und er windet sich dann ein bisschen und sagt, die entscheidende Frage ist, welche Alternativen haben wir? Für mich ist klar, dass die bilateralen 3 nicht besser sind als die bisherigen Verträge. Ja, super. Also das heißt, also es ist nicht mal besser als das, was wir bis jetzt haben. Und er fragt sich dann, ja, was geschieht, wenn wir sie ablehnen? Dann stehen wir schlechter da als heute, denn ohne die bilateralen 3 gibt es keinen Status quo. Also offenbar geht es nur darum, den Status quo zu halten. Dann sagt er noch weiter, wir sollten keine Hurra-Politik betreiben. Die vorliegenden Abkommen sind nicht sensationell, aber wir haben keine echten Alternativen. Also würde ich doch sagen, das ist höchstens lauwarm und begeistert sieht definitiv anders aus.
Und es ist das Phänomen, das wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Thierry Burkhard, nicht mehr Präsident von der FDP, Gerrit Fischer, nicht mehr Präsident von der FDP. Und beide sagen sehr deutlich, wir finden die Verträge nicht gut. Und sobald einer im Amt ist, muss er sich winden, obwohl wir alle spüren und zwischen den Zeilen können lesen können, dass auch der Philipp Regi die Verträge, Entschuldigung, mein French, scheisse findet. Er findet es richtig nicht gut. Sonst würde er. Ich meine, das ist wahnsinnig, dass man in einem schriftlich geführten, nicht schriftlich geführten, aber nachher doch autorisierten Interview stehen lässt, dass man so unsicher ist. Ich meine, der Brigi hätte ja können da irgendwie die ganze Aussage so autorisieren lassen, dass man das Gefühl hat, mal, der findet das wirklich gut. Aber das ist noch mehr als lauwarm. Es ist eigentlich ein Nein. Es ist ein Nein, das er durchblicken lässt. Ich muss. Ich will gar nicht. Und ich meine, da muss man sich einfach fragen, ist es möglich, dass in unserem Land Präsidenten von so zwei wichtigen bürgerlichen Parteien nicht können offen sagen können, was sie denken? Von was haben die eigentlich Angst? Von was? Ich kann es euch sagen. Von den Beamten. Immer von den Beamten. Die Bundesverwaltung ist die einzige Macht in dem Land, die ums Verrotten wollen auf Brüssel. Sie wollen auf Brüssel. Die Bundesbeamten in Bern, die auf Marzili sich verlustieren, sie wollen auf Brüssel. Das ist die einzige Macht. Und ihr müsst einfach euch immer wieder merken, es ist eine Partei in unserem Land. Und die heisst Bundesverwaltung. Und die Bundesverwaltung will auf Brüssel. Und warum können die Politiker so einschüchtern? Das ist nämlich beim Regi gut fassbar. Weil ein Politiker in Bern kein Bundesrat wird, wenn er nicht für die EU-Verträge ist. So ist es. Er sagt dann, er ist SVP. Aber auch SVP, die profilierten Gegner natürlich, die zu fest wettern gegen die EU und gegen die Verträge, haben auch keine Chance. Also, so weit sind wir gekommen, dass eine kleine Minderheit von 35'000 wohlbestallten Beamten uns vorgeben, ob wir unser Land aufgeben wollen oder nicht. 35'000 Leute, die eine kleine Partei bilden in diesem Land und so einen überdurchschnittlichen Einfluss haben. Ich tue es extra zuspitzen, weil die Leute merken es sonst zu wenig. Die Leute sind sich nicht bewusst, selbst die Wirtschaftsverbände, wo jetzt die ganze Zeit so trummelt für die Verträge, auch die sind abhängig von der Bundesverwaltung. Und deshalb sind sie für die Verträge. Sie haben Angst vor der Bundesverwaltung. Die Pharmaindustrie, die Mächtige, hat unglaublich Angst vor dem Bundesamt für Gesundheit, weil das Bundesamt für Gesundheit Preise festsetzt für die Medikamente. Denkt immer daran, es gibt eine Macht in dem Land, die undemokratisch ist, nicht legitimiert, und das sind Beamte. Beamte, Beamte. So, Alex, das ist meine Kapuzinerpredigt bis jetzt. Alex, was meinst du?
Genau, ich muss noch ein bisschen weitergehen im Interview. Es geht dann nämlich noch ein bisschen weiter. Und zwar sagt denn der Bregiano, diese Verträge haben viele gute Momente. Wir müssen mit dem Volk aber ehrlich sein, denn die Verträge haben auch Nachteile. Und dann vor der fangen aufzählen, also er nennt da insbesondere die dynamische Rechtsübernahme. Wir müssen abklären, welche Konsequenzen das für unsere direkte Demokratie und die Arbeit des Parlaments hat. Und dann nennt er namentlich auch noch staatliche Beihilfen, die dann ein bisschen unsicher sind, zum Beispiel für die Wasserkraftwerke, das ist ja auch alles offen, und so weiter und so fort. Und dann ist dann die Reaktion von den Interviewern, sie haben jetzt gar nicht über die Vorteile der Verträge gesprochen. Und der Brigi sagt dann, die Vorteile liegen auf der Hand, es ist der Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Das ist ja etwas, wo Dominik Feusi immer wieder betont, dass es gar nicht um das geht.
Ja, das stimmt nicht. Der Zugang zum Binnenmarkt wird durch den Freihandelsvertrag von 1972 gesichert. Das ist einfach nicht wahr. Und es ist auch, wir haben es leider müssen so sagen, es ist eine Propaganda aus der Bundesverwaltung, wo auch wieder unsere lieben Beamten geschrieben haben. Unsere Beamten, die ums Verrecken in die EU wollen. Gegen den Willen von der Bevölkerung. Gegen den Willen von euch allen. Denkt immer wieder daran. Gut. Denkt aber daran, dass ihr euch müsst absichern in diesen schwierigen Zeiten, wo wir vielleicht unser Land auflösen, weil Beamte das wollen. In schwierigen Zeiten müsst ihr schauen, dass wenigstens das Vermögen zusammenbleibt. Und ein Weg, das zu machen, ist Silber. In Silber investieren. Und die Firma, die das am besten macht, das ist BB Wertmetall. Hört jetzt gut zu.
Was haben Solarenergie, Elektromobilität, KI und Medizinaltechnik gemeinsam? Alles braucht Silber. Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren. Investieren Sie jetzt sicher in Silber. Mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Wenn Sie bis Ende August ein S-Deposito mit einer Zielinvestition von mindestens 100 Unzen und einer Mindesteinzahlung von 1'000 Schweizer Franken eröffnet und den Code Nebelspalter 26 angeben, bekommen Sie 1 Unze reines Silber geschenkt. Jetzt S-Deposito auf s-deposito.swiss eröffnen und profitieren.
Ja, Alex, du hast heute einen sehr aufschlussreichen Artikel veröffentlicht zum Thema Hitzetote. Das ist natürlich absolut, wie soll ich sagen, besser kann man es nicht timen. Es ist ein bisschen banal, es ist wirklich heiß. Und natürlich kommt dann auch überall wieder die Vorstellung auf. Ja, das ist schon ein Problem, wenn es so heiß ist. Dann ist erstens der Klimawandel natürlich dafür verantwortlich. Und zweitens, die Leute sterben an der Hitze. Was ist von dem zu halten?
Also der Anlass für meine Recherche ist natürlich schon gewesen, dass ich auch in meinem Zimmer hier am Schwitzen bin. Es ist schon gestern, sind es die höchsten Juni-Temperaturen, die in der Schweiz je registriert worden sind, mit 38 Grad in Basel. Also es ist ohne Zweifel eine ganz außerordentliche, außergewöhnliche Hitzewelle jetzt schon im Juni. Und mir ist hier eine Studie aufgefallen vor 2 Jahren von einem internationalen Forscherteam, wo man geschaut hat, auf welchem Kontinent gibt es eigentlich am meisten Hitzetote. Und das erstaunliche Resultat war, am weitaus meisten Hitzetote gibt es in Europa. Dort sterben nämlich pro Jahr, also 655 Menschen pro 10 Millionen Einwohner, muss das mit der Einwohnerzahl vergleichen. Und das ist fast dreimal mehr als im weltweiten Durchschnitt. Und das ist auch fast dreimal mehr als zum Beispiel in Afrika. In Afrika sind es nämlich nur 229, obwohl die Leute dort arm sind. Und bekanntlich ist es dort ziemlich viel heißer als bei uns. Es gibt dann zum Beispiel auch Nordamerika, Nummer 147, Lateinamerika, wo es ja auch ziemlich warm ist, Nummer 62. Also das ist irgendwie Faktor 10. Und dann kann man sich natürlich fragen, was liegt denn das, dass Europa so viele Hitzetote hat? Und was auch noch ein Punkt ist, ist, dass Europa der einzige Kontinent ist, wo die Zahl der Hitzetoten sogar noch gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Also in allen anderen Kontinenten und auch weltweit ist die Zahl zurückgegangen. Nur in Europa ist es gestiegen. Und jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum das könnte sein. Also ein Grund ist natürlich, Europa hat eine alte Bevölkerung, alte Leute sind anfälliger auf Hitze, sterben auch älter als Jüngere. Dann haben wir sicher von den Gebäuden her, dass wir mehr auf Kälte ausgerichtet sind als auf Hitze. Und sicher auch statistische Erfassung von den Todesfällen ist vollständiger als irgendwie in einem Entwicklungsland, wo dann vielleicht gar nicht so viele Hitzetote erfasst. Aber der weitaus wichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass wir hier viel weniger Klimaanlagen haben als in anderen Weltgegenden. Man kann dann auch einen direkten Vergleich machen mit zum Beispiel zwischen Europa, USA und Japan. Also auch hier, USA und Japan haben viel weniger Klimatote als Europa. Obwohl das vergleichbar ist, also auch die Altersverteilung ist etwa gleich. Japan hat sogar eine ältere Bevölkerung als Europa. Bauweise ist ähnlich, Erfassung von Todesfällen ist auch gut, aber die Verbreitung von Klimaanlagen ist viel unterschiedlicher. Also in den USA und in Japan haben etwa 90% der Haushalte eine Klimaanlage. In Europa sind es nur 20%. Man kann also sagen, die Abneigung gegen Klimaanlagen bei uns, die tötet Menschen.
Genau, und das sind ja die gleichen Leute, die die Klimaanlagen zum Teil verbieten oder erschweren. Also in der Schweiz ist es auch so, dass es gewisse, kommen dann nachher vielleicht darauf zurück, Gegenden oder Städte gibt, wo das verboten ist. In der Stadt Zürich kann ich euch sagen, wenn ihr eine Klimaanlage einbauen wollt, viel Glück. Das ist eine relativ langwierige Sache, da müsst ihr sehr, sehr lang arbeiten dafür. Nein, es ist pervers, weil genau die Leute, die eben das verbieten oder ein Problem haben mit Klimaanlagen, sind ja auch die, die am meisten über den Klimawandel sich Sorgen machen und davor warnen. Aber sie wollen nicht, dass wir uns schützen. Sie wollen, dass wir sterben, damit eben der Klimawandel als ganz schwierig angeschaut wird. Und dabei muss man doch ehrlich sagen, das sind ja auch noch die gleichen Kreise, die Erneuerbaren so irrsinnig finden. Jetzt haben wir ja wirklich im Sommer unbezweifelbar zu viel Solarstrom, logischerweise. Viel zu viel. Wir könnten alle die Klimaanlagen tipptopp, grün, CO2-frei betreiben lassen durch Solarstrom. Sogar der Roger Schawinski hat das gefordert. Warum kommt das nicht? Sofort machen etwas. SVP, FDP, Mitte, machen Vorstöße. Man soll das sofort pushen. Sofort pushen und aufhören, die Klimaanlagen zu verteufeln und zu verbieten. Zum Preis, der Alex hat es richtig gesagt, es sterben Menschen. Es ist nicht lustig, es sterben Menschen wegen dem Furz, wegen dieser Marotte, dem linken, grünen Steinzeitdenken, wo einfach sich immer wieder einschleicht und selbst wenn sich das Verhältnis ändert, können sie das nicht ändern. Klimalage, bös, bös, kommt aus Amerika, uhu, schlimm, das ist es. Alex?
Also aus meiner Sicht geht es noch um mehr als nur um Steinzeit. Es geht um etwas Religiöses. Also ich meine, es geht ja um Klimareligion. Und was die Klimaaktivisten und die Linke wollen, das ist eigentlich, es geht um Schuld und Sühne. Wir haben uns versündigt an der Natur und darum müssen wir jetzt Buße tun. Und Buße tun wir zum Beispiel, indem wir jetzt müssen schwitzen. Und wenn wir plötzlich nicht müssen schwitzen, weil wir zum Beispiel eine Klimaanlage haben, ja, dann geht das Ganze nicht mehr auf. Also, wir müssen büßen für unsere Sünden. Und da hat es zum Beispiel, ist mir aufgefallen, der grüne Nationalrat Christoph Gliwa aus dem Wallis, der hat das in einem Vorstoss, wo es um die Verwendung von mobilen Klimageräten gegangen ist, einmal so gesagt, eben Klimalage, das sei ein perfektes Beispiel für eine Fehlanpassung an den Klimawandel.
Was ist denn die richtige Anpassung? Eben genau wie du sagst, irgendwo schwitzen und leiden
Ja,
und sterben. Sterben für die
CO
Sünde. Es ist eben nicht
CO2
einfach nur
reduzieren,
schwitzen,
ja.
oder? Es ist eben sterben. Ja, es ist
CO2
unglaublich.
reduzieren,
Gut,
das ist das
man sieht
Einzige,
eben
was
auch die
nützt.
religiöse Komponente, finde ich lustig, weil Paris ist ja jetzt eigentlich früher auch nicht gerade eine Stadt gewesen, wo man so völlig keinen Humor hatte und so, ja, wo Frivolität gehört eigentlich zu Paris. No more. Jetzt wird der Alkohol in der Hauptstadt von Frankreich verboten, mit dem lächerlichen Argument, eben wegen der Hitze und so weiter, ist das nötig. Ist auch wieder so pseudo-religiös. Auch das, die Leute können selber entscheiden, ob sie Wein oder nicht Wein entdecken wollen. Alex.
Es ist eben darum begründet worden, eben bis ein Verbot von Alkohol bis am nächsten Sonntag jetzt einmal. Also verboten ist der Verkauf von Alkohol und auch der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum. Und die Argumente sind dann eben, das ging darum, also Kliniken und Rettungsdienst von zusätzlichen alkoholbedingten Einsätzen zu entlasten. Also, dass man gleichzeitig muss Alkoholkranke abschleppen. Und eben dann würde natürlich auch Alkohol würde die Gefahr von einem Hitzschlag erhöhen. Das mag ja alles sein. Aber das ist jetzt wieder mal für mich ein typisches Beispiel von einem staatlichen Übergriff eigentlich mit fadenscheinigen Gründen. Mag sein, dass es in Paris besonders heiß ist, 41 Grad, sicher nicht angenehm. Aber dass man jetzt gerade muss auf Alkohol verzichten im öffentlichen Raum, gesehen ich ein bisschen speziell. Ist ein bisschen speziell.
Ja, und sind wir ehrlich, es ist natürlich eine Agenda von der Gesundheitsbehörde schon lang. Also unter Führung von der WHO soll ja der Alkohol letztlich verdammt werden und ausgeschlossen werden aus dieser Welt. Und die Behörden, haben wir ja bei Corona auch erlebt, die sind immer froh, wenn sie endlich den Vorwand haben, um Sachen umzusetzen, die sie schon lange haben wollen. Und beim Alkohol ist es so offensichtlich, man will schon lange den Alkohol, wenn es eben, eigentlich will man ihn verbieten. Man will den eigentlich verbieten. Und jetzt hat man mal einen guten Vorwand gefunden, dann kann man das mal ausprobieren. Das ist wie in der Stadt Zürich, wenn sie irgendwie wieder eine Spur schliessen, wegen einer Baustelle, dann haben sie eben immer eine Befriedigung, wir tun jetzt die Leute daran gewöhnen. Und dann Alkoholverbot in Paris, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, in einem Land wie Frankreich, wo einer der grössten Weinproduzenten ist von dieser Welt. Also was ist auch der wirtschaftliche Hintergrund von so etwas? Und das ist ja selbstmörderisch. Aber Gesundheitsbehörden sind auch Beamte natürlich. Die französischen Beamten sind nicht besser als unsere, haben eine andere Agenda. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch interessant ist. Es geht um die Asylpolitik, die wir schon ein paar Mal besprochen haben. Und der Vorschlag, der aus SVP-Kreisen kommt, dass man eben die Asylpolitik auch ein bisschen ausrichtet, an dem, wie die Leute auf die Asylpolitik reagieren. Da, Alex.
Genau, das ist jetzt ein Beitrag bei uns vom Kaspar Schwarzenbach, wo beschreibt, dass der SVP-Nationalrat Thomas Knutti aus dem Berner Oberland, der hat eine Online-Petition gestartet, wo jetzt bereits mehrere tausend Unterschriften hat, und er verlangt, dass eine geplante Asylunterkunft im Kandersteg mit etwa rund 200 Plätzen, dass die nicht im Berner Oberland gebaut wird, sondern in der Stadt Stadt Bern. Und begründet sie so, dass ja die Stadt Bern bei der sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative vor ein paar Tagen mit fast 54% Nein gesagt hat. Also dort hat man offenbar nichts gegen noch mehr Asylbewerber, und dann findet der Thomas Knutti, die sollen doch alle auf Bern gehen, in Stadt Bern, wenn man dort findet, das sei alles kein Problem.
Finde ich vernünftig, und das ist doch auch fair, und ich weiß gar nicht, was man da dagegen kann haben. Gut, gehen wir noch zum letzten erfreulichen Thema. Unser guter Kollege Stefan Milius hat ja seine Sendung der Daily Mill, und er hat die 200. Jubiläumssendung gemacht, und unglaublich viele prominente Leute, man war selber erstaunt, haben ihn gratuliert. Unter anderem der Beat Jans, einer der besten Bundesräte, der Basel-Stadt je gehabt hat. Die Konkurrenz jetzt auch nicht so wahnsinnig gross. Es gibt nicht so viele Bundesräte aus Basel-Stadt, aber er ist einer der besten. Er ist unglaublich gut. Aber er ist offensichtlich auch ein bisschen empfindlicher. Alex.
Ja, also jetzt hat der Stefan Milius, unser Kollege, hat in dieser Sendung, 200. Sendung, also Grußbotschaften eingespielt, die durch künstliche Intelligenz erzeugt worden sind. Eben zum Beispiel sieht man der Beat Jans, der dann gratuliert zu dieser 200. Sendung. Und das hat jetzt einen Beitrag bei Tamedia erzeugt, wo da ganz mit dem Schaum vor dem Mund, das ging nicht, dass man da quasi KI und das nicht einmal deklariert. Ich meine, es ist immerhin eine humoristische Sendung, oder? Und beim Beat Jans überlegt man sich jetzt so, ich weiß nicht genau, eine Klage oder eine Beschwerde oder so irgendetwas gegen diese Sendung. Also ich kann nur sagen, danke, viel Feind, viel Ehr, das macht doch wieder Schlagzeilen für uns vom Nebelspalter, und letztendlich kann uns das nur recht sein. Was meinst du?
Genau, ich gratuliere wirklich der Kommunikationsabteilung von Beat Jans. Ist auch die beste. Ist die beste, die es je gibt. Unter der Leitung von dem besten Journalisten, den wir je erlebt haben in der Schweiz, Oliver Washington. Ein brillanter Journalist, einer, der die New York Times hätte können Karriere machen, aber gefunden hat, er macht es lieber bei uns. Und jetzt ist er Kommunikationschef von Beat Jans und hat genau richtig reagiert. Er wird uns verklagen. Er wird uns verklagen. Danke vielmals, Oliver Washington. Bisschen gut, bleib dabei. Bitte, bitte jetzt nicht weich werden über das Wochenende, wie andere Leute sagen, nein, nein und so. Nein, nein, wir gehen unter. Juristisch haben wir so eine schlechte Position. Ihr könnt uns bankrott machen. Macht doch das. Der Staat, der Medien kaputt macht, der sich ein bisschen lustig macht über Politiker. Gut, das ist sie, Bern einfach. An dem 26. Juni 2026, Alex Reichmuth und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Das ist die Sendung, die Beat Jans speziell gern hat. Und wie immer, dürft euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir ein schönes Wochenende. Geniessen die schönen, warmen Tage, hoffentlich in der Klimaanlage. Und wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch